die Vergangenheit ist dafür da, dass man daraus lernt, und dann muss man aber dann auch auf den nächsten Tag dann fokussiert sein, weil das Leben geht ja immer weiter.
Hallo und herzlich willkommen bei Bründl bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und viele Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer dritten Podcast-Reihe Weltmeisterlich sprechen wir mit 6 außergewöhnlichen Athletinnen und Athleten, die wahrlich weltmeisterlich sind. Lass dich inspirieren von ihren einzigartigen Wegen und lerne, was es braucht, um weltmeisterlich zu sein. Nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Ja, heute zu Gast bei unserem Doc Thomas Dresen. Und Tom, bevor wir beginnen, möchte ich einen ganz kurzen Monolog starten. Du hattest nie einen Plan B, kannst aber natürlich dann verneinen, wenn das alles nicht stimmt. Mhm. Bist scheinbar des Öfteren im Internat ausgestiegen, bist oben ohne in der Schule in den Speisesaal, wie ein griechischer Gott, habe ich gehört. Hattest nach dem Ende der Karriere schon auch Existenzangst, vielleicht nicht bezüglich des Geldes, aber wie geht's eben weiter im Leben? Aufgewachsen in Bayern, Lebensmittelpunkt Oberösterreich, aber auch auf ewig verbunden mit Sölden. Tom, ich glaube, da haben wir vieles zu besprechen. Schön, dich hier zu begrüßen.
Grüß dich, Stefan. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, Tom, du kommst also aus der Gegend von Mittenwald, bist aber in Österreich zuerst in Neustift und danach in Saalfelden zur Schule gegangen. Warum eigentlich?
Das war so, ich bin in Telfs beim Kinderskitag, bin ich Renner gefahren, damals 10-Jähriger, und ja, da waren ein paar Skifirmen und da hat es dann so einen Flyer gegeben vor der Skihauptschule, den habe ich gesehen, und dann bin ich mit dem Flyer zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, da möchte ich gerne hingehen, das klingt interessant. Und ja, dann habe ich mal ein Probetraining gemacht im Winter, habe mir das einmal angeschaut, habe mich da damals mit dem Friedel Klingenschmidt, der da damals der Trainer dann geworden ist und der Klassenvorstand dann auch war, haben wir uns da unterhalten, und ich habe das ein richtig cooles Konzept gefunden. Und oder natürlich die Eltern immer mit 10 Jahren, weißt du, da denkst du nicht an Konzept oder irgendwas, aber ich wollte halt immer Skifahrer werden, das war von klein auf mein Traum. Und ja, dann haben wir halt den Weg eingeschlagen, und nach 4 Jahren Neustift ist halt dann eben die Frage gewesen, wo geht's als nächstes, und da habe ich dann glücklicherweise die Entscheidung getroffen, dass ich nach Saalfelden gegangen bin.
Genau, und da machen wir jetzt auch gleich weiter. Also springen wir über diese 4 Jahre Neustift nach Saalfelden. Da habe ich 2 Geschichten. Geschichten habe ich einige. Yeah. So viel kann ich da schon sagen.
Da gibt es viele.
Du warst in Saalfelden der einzige Deutsche. Hat es das Leben für dich am Anfang nicht leicht gemacht?
Ehrlich gesagt, im Gegenteil. Es war tatsächlich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Klassen das der über mir war. Da war der Noah Deutscher in der Klasse, also in der Schule. Und der hat schon ein bisschen auf mich geschaut da. Aber was ich sagen muss, in Neustift dagegen, da war es nicht leicht für mich als Deutscher. Da war ich schon oft der Preis und war nicht leicht, war keine leichte Zeit. In Saalfelden dagegen war es brutal schön. Also das war wie ein Neustart für mich. Und weil, wie gesagt, Neustift war nicht leicht, war keine leichte Zeit für mich. Aber in Saalfelden die Klassenkollegen und die Stimmung, die wir in der Klasse gehabt haben, da hat es kein Verarschen oder irgendwas gegeben. Also wir haben so eine Freude gehabt, alle miteinander, und das war so eine schöne Zeit, und wir sind da von Anfang an alle super miteinander ausgekommen, jeder ist akzeptiert worden, wie er ist. Also ich habe selten so eine coole Truppen gehabt, und ja, wir haben viel Spaß gehabt miteinander.
Schöne Kameradschaft. Da muss ich jetzt trotzdem natürlich nochmal nachfragen in Richtung Neustift. Wenn du da der Preis warst und möglicherweise dir mal ein bisschen gecancelt worden bist, weiß ich nicht, hat man das jetzt vielleicht ein bisschen rausgehört. Was hat das damals mit dir gemacht?
Ja, wie soll ich sagen, am Anfang, im ersten Jahr war das natürlich schon hart für mich, weil mit 10 Jahren, da hast du halt noch nicht so eine harte Schale, oder? Da prallt das noch nicht so leicht ab und da habe ich schon oft auf die Nacht dann auch bei den Eltern daheim angerufen und habe schon eigentlich dann gesagt, ja, ich will nicht mehr, ich mag wieder heim und so. Und da hat schon mein Papa damals dann zu mir gesagt, nein, wir haben das jetzt angefangen und was wir anfangen, das machen wir fertig, das ziehen wir durch. Und ich meine, ja, mit meinem Papa war er dann leider, der ist im Jahr drauf, dann am ersten Schultag gestorben, was für mich dann natürlich doppelt hart war, weil ich halt sehr viel auf ihn mal geschaut habe und er für mich eine Vorbildfunktion immer gehabt hat. Und so habe ich halt dann irgendwo halt die 4 Jahre halt dann durchbissen, weil, wie gesagt, er hat halt immer gesagt, was wir anfangen, machen wir fertig. Das war ihm immer sehr wichtig. Und das habe ich dann auch immer, nach dem habe ich dann auch immer gehandelt und gelebt bis jetzt. Und ja, haben mich sicher geprägt, die 4 Jahre. Wo ich mir dann im Nachhinein mit Sicherheit auch dadurch ein bisschen teilweise im Weg gestanden bin, weil ich halt ein bisschen so die Einzelkämpfer-Mentalität am Anfang speziell in der Jugend dann gehabt habe, auch wo ich in Speedmannschaft gekommen bin, da habe ich auch mit dem Schweiger Christian das ein oder andere, ja, die ein oder andere Meinungsverschiedenheit gehabt, weil ich das einfach nicht gewohnt war, dass sich ein Trainer so für mich einsetzt, oder? Und da habe ich erst einmal damit klarkommen müssen, mit der positiven Unterstützung von seiner Seite. Aber nachdem wir uns dann einmal drüber austauscht haben, hat das dann super funktioniert. Aber wie gesagt, Neistift hat mich geprägt. Und Saalfelden war für mich dann eben, wie gesagt, wie ein Neustart. Und die 5 Jahre, wo die Schule dauert, hat, war eine brutal schöne Zeit. Und ich habe nach wie vor mit die Klassenkollegen Kontakt. Also das ist echt richtig cool.
Sprechen wir vielleicht später dann nochmal über das Thema mit dem Papa. Letzte Geschichte noch zum Neustift jetzt. Hättest du dir damals erwartet, dass da vielleicht der Lehrer, die Lehrerin ein besseres Gespür hat, um einzugreifen auch in diese Thematik?
Sagen wir mal so, sie haben schon eingegriffen und haben natürlich schon probiert, dass man das ein bisschen unterbindet, aber ich meine, weißt du, wenn Kinder da Lunte riechen und das ist ja immer so, wenn man merkt, dass das fruchtet, wenn man einen ärgert, dann macht es ja erst so richtig Spaß für die Ausführenden, sagen wir es so. Und mein Glück war ein bisschen, dass der Erziehungsleiter, dass der Deutscher war. Und da hat es halt dann einmal so eine Situation gegeben, wo wir dann schon ein bisschen Kraft haben. Und ich war halt immer schon auf der schwächeren Seite stark. Und sagen wir mal so, er hat halt dann zu denen schon gesagt, du, ihr seid selber schuld. Ich hab's euch immer gesagt, dass damit rechnen müsst, dass er sich irgendwann einmal wehrt. Und ja, das, wie gesagt, das war jetzt halt nicht leicht, aber ja, das hat halt dazugehört und das hat mich, wie gesagt, geprägt.
Was ich von Saalfelden her gehört habe, du warst Klassensprecher, also du hast die, sprich von demjenigen, der ein bisschen gehänselt worden ist, zu demjenigen auch erarbeitet und gearbeitet, wo die Kollegschaft, glaube ich, ein großes Vertrauen hat.
Ja, ich glaube, sagen wir mal so, da ist halt mir ein bisschen, was heißt zugute gekommen, aber ich habe mir nie was geschissen, oder? Wenn mich irgendwas gestört hat oder wenn in der Klasse irgendwen was gestört hat, dann habe ich es halt einfach gesagt, ob das dem Lehrer passt hat oder nicht. Und nachdem ich halt da nicht groß drüber nachgedacht habe, über die Konsequenzen, haben sie halt dann gesagt, ja, Tom, mach du bitte Klassensprecher, weil du scheißt da nichts. Und ja, ach so, habe ich halt dann vielleicht das ein oder andere mal gesagt, was rückblickend gescheiter gewesen war, was ich mir gespart hat, aber du, das gehört dazu und lernt man auch viel draus.
Ich habe unter anderem mit wem habe ich alle telefoniert? Nein, das sage ich dir jetzt gar nicht, weil es sind ein paar Punkte dabei. Ich habe gehört, du bist ein Dominanter gewesen auch in der Schule, das hört man da eh raus, aber immer einer, den man gern gemocht hat, der fair war vor allem auch, aber der auch das eine oder andere Mal ausgestiegen ist, stimmt das vom Internat?
Ja, du, natürlich.
Wer nicht, oder?
Wollte gerade sagen, wer nicht. Ich meine, in dem Alter, da wird er dann das Foot gehen schon. interessant. Und ich meine, in Saalfelden, da ist natürlich nicht weit in Otobi. Und ja, da haben wir schon das ein oder andere Mal das probiert. War jetzt halt nicht, natürlich nicht unter der Woche, das ist klar, aber wir haben ja im Sommer und so eine Samstagsschule gehabt und naja, immer am Freitagabend haben wir uns dann schon überlegt, ja, steigen wir aus, gehen wir irgendwo in Auto, ja, mal, das ist ja für mich ist das ganz normal und immer das ein oder andere Mal haben wir halt ein bisschen tiefer ins Glas geschaut.
Das eine oder andere Weißbier ist geschlossen.
Und da haben wir natürlich schon einen Spaß gehabt. Und
richtig.
Ich finde, das gehört dazu. Und aber was ich halt dann einfach super gefunden habe im Internat, dass die Erzieher, sie haben schon drauf geschaut, dass wir die Grenzen kennen. Natürlich haben sie, also sie haben nie gesagt, ja, steigt's aus. Im Gegenteil, sie haben schon geschaut, dass uns erwischen, wenn's der Fall war. Aber ab und zu ist uns halt geglückt, dass wir abgehauen sind und halt ein Fenster halt dann offen lassen haben, dass wir halt natürlich auch wieder reinkommen. Das war schon von Vorteil. Und ja, am nächsten Tag war dann Schule und so pflichtbewusst waren wir dann damals schon auch, dass wir dann auch in der Schule waren. Und ja, halt, wenn man halt dann vielleicht einmal ein bisschen einen Schädel gehabt hat, dass man dann mit dem umgehen hat müssen und trotzdem das gemacht hat.
Dann, was ich zudem noch gehört habe, du bist jetzt extrem fit, bist immer nur eine Maschine. Du warst allerdings scheinbar nicht immer die totale Maschine und da ist mir gesagt worden, du bist teilweise in der Nacht beziehungsweise sehr, sehr früh aufgestanden, um eine extra Schicht zu trainieren, das was teilweise keiner merken sollte. Stimmt das?
Ja. Also ich bin gerade echt verwundert, wo du die ganzen Infos her hast. Darf mich dann echt im Nachhinein interessieren, mit wem du da jetzt geredet hast. Aber ja, das stimmt. Tatsächlich, wo ich in meinem ersten Jahr in Saalfelden, da war ich so groß wie jetzt und so schwer, ich war sogar schwerer wie jetzt. Also da habe ich mit den 1 Kilo gehabt, mit 15, 16 Jahren. Und da braucht man nicht drüber reden, das war keine Muskelmasse. Gell? Da war ich, bin ich schon so ehrlich, da war ich wirklich ein fetter Hund. Und das ist mir dann auch im ersten Jugendjahr sehr zum Verhängnis, war mir fast schon zum Verhängnis geworden, weil ich halt einfach meinen Körper nicht unter Kontrolle gehabt habe. Und da war ich ja wirklich schlecht. Da ist sogar so weit gegangen, dass sie mich zu der Zeit war im Bayerischen Skiverband, aus dem Bayerischen Skiverband ausschmeißen wollten. Aber ich habe das Glück gehabt, dass der Trainer, bei dem ich damals beim Bayerischen Skiverband war, der hat nach wie vor an mich geglaubt. Und der hat mich einfach unterstützt. Und ich habe aber dann für mich dann so entschieden, okay, so wie ich jetzt bin, das so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich einfach kurzerhand einmal gesagt, okay, jetzt muss ich radikal abspecken. Das habe ich auf eigene Faust gemacht. Da habe ich dann in der Früh, bin ich eben früh aufgestanden, bin laufen gegangen. Dann hat es ein Frühstück gegeben, ein bisschen ein Müsli, zum Mittag eine Suppe und einen Salat und auf Nacht einen Apfel. Und das habe ich dann einfach über ja 4 Wochen durchgezogen, radikal. Und so bin ich halt dann von 95 auf 80 Kilo runtergekommen. Und dann habe ich halt wieder das Auftraining angefangen. Und im zweiten Jugendjahr ist dann eh gleich gut gelaufen. Und ja, und so bin ich dann, habe ich meinen Weg dann in Kader geschafft. Und ja, das ist halt, wie soll ich sagen, ich habe halt immer, wie gesagt, den großen Traum gehabt, dass ich Skifahrer werden wollte. Und habe halt probiert, möglichst alles dafür zu tun, was halt möglich war oder nötig war teilweise.
Ja, also das haben einige erzählt übrigens, diese Geschichte. Also nicht nur einer, sondern mehrere. Mhm. Eine andere Geschichte habe ich gehört vom Sam Maas und vom Andi Warstetter, die ja deutlich jünger, glaube ich, sind und unter dir gegangen sind, die unisono beide gesagt haben, auf dem Dom haben wir, wie wir Erstklässler waren, extrem aufgeschaut.
Okay.
Wie klingt das für dich? Und warum glaubst du, hast du diese Vorbildfunktion damals inne?
Also das ehrt mich natürlich, dass die das damals schon so wahrgenommen haben und so zu mir aufgeschaut haben. Habe ich, muss ich zugeben, nie gespürt in irgendeiner Form. Ich weiß echt nicht. Vielleicht, weil ich habe ja zu der Zeit auch schon die ein oder andere Verletzung gehabt und Das waren jetzt ja Kleinigkeiten, aber ich habe halt stets probiert, halt sehr fokussiert halt alles zu machen und genau alles zu machen. Also ich bin nach wie vor immer der Typ, wo ich zuerst schon gesagt kann, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Das war in der Schule so, ich war zwar Klassensprecher und habe schon einen oder anderen Spaß gemacht.
Ich glaube, nur so wird man ein Klassensprecher unter anderem
ja,
auch, oder?
Glaub ich auch, dass man so schon ein bisschen, man kann es Kasperl nennen, schon sein sollte.
Ja, aber
wie gesagt, ich finde, es kann auch sein, dass das vielleicht intuitiv für mich so war, dass ich dann das Gefühl gehabt habe, ich habe eine gewisse Vorbildfunktion, ja. oder Leaderrolle, wenn man so will, dass ich halt dann schon sage, okay, hier und da, jetzt reißen wir uns aber zusammen und schauen wir schon, dass wir das alles schaffen. Ich kann mich erinnern, wo wir Matura gehabt haben, haben wir Buben untereinander schon so das Ziel gehabt, primär, dass wir es alle beim ersten Mal schaffen. Und ich habe mich in der Schule relativ leicht da. Und mein Zimmerkollege, der Quali, wie wir ihn genannt haben, der hat sich jetzt nicht so leicht da, aber da haben wir halt dann geschaut, dass halt alle das schaffen.
Okay, schön.
Und das ist schon etwas, was mich im Nachhinein jetzt auch schon stolz macht, dass mir die ganze Klasse im Übrigen alle beim ersten Mal die Matura alles wirklich und auch gut geschafft haben. Das zeigt ja auch, was für ein Zusammenhalt wir gehabt haben.
Gratulation in dem Fall in Richtung der ganzen Kameradinnen und Kameraden. Ganz ein anderes Thema. Mhm. Und zwar auch Richtung Weltcup schon und vor allem eben Richtung Sportkarriere. Mhm. Wie ist es, wenn man gefühlt immer, und zwar Tag ein, Tag aus, funktionieren muss? Was macht es mit einer Person?
Was macht es mit der Person? Sagen wir mal so, für mich war immer wichtig, ich wollte immer wissen, warum ich was mache. Also, dass ich halt immer quasi das Ziel verstanden habe von dem, was an dem Tag auf dem Programm gestanden ist. Ob das jetzt beim Konditraining war, ob das beim Mentaltraining war, ob das beim Skitraining war. Ich habe immer probiert, halt für jeden Tag irgendwo ein Ziel zu haben. Und dass ich eben weiß, wie muss ich das ausführen. Wo beispielsweise ein Konditrainer, der Grummer Hannes, mit dem ich damals am Anfang in der Speedmannschaft gearbeitet habe, der hat am Anfang ein bisschen gemeint, ich stelle ihn in Frage, wo ich dann aber gesagt habe, mich interessiert es einfach. Und je mehr er mir das alles erklärt hat, desto besser habe ich es verstanden und desto mehr habe ich einfach auch gewusst, okay gut, worauf muss ich Wert legen nachher bei dem jeweiligen Training. Und ich bin einfach der Meinung, wenn man weiß, was das Ziel ist, warum man was macht, dann macht man es genauer und dann holst du einfach noch mehr raus. Also ich wollte einfach immer das Maximum aus allem rausholen.
Warum ich das auch anspreche, weil bei uns in der unter Anführungszeichen normalen Arbeitswelt wird es wahrscheinlich auch mal genügen, wenn man 80% abliefert. Aber bei euch muss wie bei uns allen natürlich die Gesundheit passen, aber 80%, da bist du natürlich in der Weltklasse und der ferner liefen. Und du weißt natürlich, wann fühlst du dich gut, wann fühle ich mich weniger gut, wann habe ich das Problem am Bein, an der Hand oder wo auch immer. Und das macht ja schon was mit einer Person oder dieser Druck.
Ja, klar. Der Druck, ich sage mal so, gibt's zwei Arten von Druck. Einmal den, was man sich selber macht und einer, der von außen kommt. Und ich habe halt immer probiert, dass ich das Äußere, so gut es geht, halt ausblend. Und ich habe immer geschaut, dass ich halt mich auf mich selber fokussiere und auch auf mein Umfeld, was für mich immer brutal wichtig war und was ich mir schon auch bewusst ausgesucht habe, mit welchen Leuten, dass ich auch in der Freizeit zum Tor habe. Und habe ja immer Wert drauf gelegt, dass die schon immer ehrlich zu mir waren. Sei es im menschlichen Bereich, dass sie gesagt haben, hey, das, was, so wie es jetzt da hast, das war jetzt nicht ganz fair, das war jetzt nicht okay. Wie auch im sportlichen Bereich, dass sie mir, wenn es gut gelaufen ist, dass sie gesagt haben, ja, aber du bist schon nur ein Mensch, gell? Also brauchst jetzt nicht meinen, dass du was Besonderes bist. Wie wenn es nicht gelaufen ist oder ich verletzt war, dass sie mich aufgebaut haben, dass sie mich unterstützt haben. Und ja, glücklicherweise glaube ich, oder bin ich mir sicher, habe ich mich da immer mit den richtigen Leuten umgeben. Und ja, habe auch schon immer meine Erfahrungen dann auch daraus gezogen.
Du warst natürlich auch einige Male verletzt. Du hast jetzt eh die Verletzung gerade angesprochen. Aber du warst verletzt da, wo du natürlich mitunter auch am besten in Form warst. Mm. Was macht das mit einem? Vor allem, wenn du dann im Fernseher die Kollegschaft siehst, gewinnen, zu strahlen, die Fans sind hinter den Sportlern her. Wie war dieses Thema für dich? Ist man da teilweise vielleicht sogar zu Hause traurig, eifersüchtig?
Also, sagen wir mal so, vorher auch schon viele Verletzungen gehabt, aber meine erste richtige Verletzung war eigentlich ja in Beaver Creek damals. Und wie du schon richtig sagst, da war ich eigentlich in Höchstform zu der Zeit. Die Verletzung ist passiert aufgrund von einem Fehler von meiner Seite, weil ich einfach zu viel riskiert habe in der Situation mit den Verhältnissen, aber ich bereue das nicht. Weil ich habe davor und danach auch wieder so riskiert und nur durch das Risiko, was ich da bereit war einzugehen, habe ich dann auch meine Erfolge gehabt, das einmal zu dem. Die Verletzung an sich war natürlich hart, aber ich kann mich erinnern, direkt eigentlich im Beaver Creek am selben Abend ist schon es war ja dann auch schon für mich der erste Tag von der Reha und es war eine neue Situation für mich und hab halt da schon probiert, nach vorn zu schauen, oder? Was kann ich machen, dass möglichst der beste Heilungsprozess gleich gestartet wird? Und ich habe halt dann einfach probiert, die Situation so zu akzeptieren, wie sie einfach war. Und halt auch probiert, die freie Zeit, die ich dadurch gekriegt habe, so zum Nutzen für die Arbeit an Sachen, wo ich halt bis jetzt vielleicht nicht so die Zeit gehabt hätte, weil man halt so in seinem normalen Trott drin ist, oder? Aber dadurch, dass ich halt natürlich körperlich nicht so arbeiten habe dürfen, haben wir halt dann probiert, okay, vom Kopf her das ganze Mentale ein bisschen anzugehen oder einfach auch aufzuarbeiten. Und ich sage mal so, ich habe durch die Verletzung schon das Glück gehabt, auch mit brutalen Experten auf dem jeweiligen Gebiet zum Arbeiten, ob das jetzt halt Physiotherapeuten waren oder Ärzte, Konditrainer. Und durch die Arbeit mit denen habe ich nochmal gemerkt, dass ich ein anderes Level erreicht habe, weil im Jahr drauf ist ja dann super gelaufen. Und ich habe sicher nochmal einen Riesenschritt gemacht. Und die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, bin ich mir sicher, dass wir die in Zukunft da viel bringen werden.
Das heißt, klingt eigentlich für mich ein bisschen ähnlich wie bei Marco Schwarz, der mal extrem imponiert, weil der immer im Moment lebt, auch nicht sich im Mitleid lullt, aber das hört man heraus, hast du auch nicht gemacht, sondern du hattest von Minute 1 oder sagen wir zumindest von Tag 1 wieder einen Plan, um deinen Plan A, nämlich Skirennen zu fahren, sofort wieder zu verfolgen. Also du warst da sehr strukturiert.
Ja, also ich habe immer probiert, jeden Tag so zu nehmen, wie es einfach ist und aus jedem Tag einfach das Beste rauszuholen, weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man die Sachen von der Vergangenheit aufarbeitet, egal ob es Erfolg, Misserfolg, Rückschläge jeglicher Art sind, aber dass man dann auch immer mit dem Fokus nach vorn orientiert ist, weil die Vergangenheit ist dafür da, dass man daraus lernt und dann muss man aber dann auch auf den nächsten Tag dann fokussiert sein, weil das Leben geht ja immer weiter. Es bringt ja nichts, wenn du in der Vergangenheit lebst und drüber nachdenkst, das war so schön damals oder was weiß ich. Mhm.
Ich möchte natürlich auch noch ganz kurz das Kitzbühel-Thema streifen, möchte auch das Thema Familie streifen. Eine letzte Frage noch zu deiner Karriere oder eigentlich zum Karriereende. Jetzt sagst du selber, du bist ein sehr, sehr strukturierter Mensch immer gewesen. Jetzt hast du ja deine Karriere beenden müssen, mehr oder weniger schon vom Tag auf den anderen Tag. Wie ist es, wenn dann diese Struktur auf einmal fehlt? Sprich, du hast ja irgendwie am nächsten Tag, glaube ich zumindest, eben einmal kurz zumindest keine Zielsetzung mehr, oder? Weil du von 100 auf 0 runtergebremst worden bist. Wie kann man sich das vorstellen? wenn man da aufsteht und eben, ja, das Skifahrerleben, dieses Leben auf einmal vorbei ist.
Ja, für mich war es halt eben, wie du schon sagst, von heute auf morgen, das war ja kein geplanter Abschied. Mein Plan wäre eigentlich schon gewesen, dass ich halt, also ich wollte immer so lange Skifahren, wie ich primär Spaß dabei habe und der Körper zulässt und auch irgendwo der Erfolg da ist. Und jetzt halt ist von heute auf morgen auf einen Schlag halt das Knie dann einfach komplett hinüber gewesen. Und dann habe ich halt, ja, sehr spontan entscheiden müssen und wollen, dass ich halt einfach in Kitzbühel meine Karriere beenden wollte, weil es für mich auch einfach das wichtigste Rennen immer war. Und ja, wo ich dann daheim war, bin ich schon echt in so ein Loch einmal reingefallen, weil ich einfach nicht gewusst habe, was tue ich jetzt? Ich meine natürlich mit Frau und Tochter daheim, das ist nach wie vor für mich das Wichtigste und das war zu der Zeit das Wichtigste. Und so habe ich natürlich schon eine Aufgabe in dem Sinn gehabt, Papa zum sein, Mann zum sein. Aber wenn du das von heute auf morgen nicht mehr hast, dass du eigentlich im Prinzip an was arbeiten, also jetzt richtig an was arbeiten musst. Und wir Athleten sind ja das, jeden Tag ist ja irgendwo ein Plan da.
Ich sage ja, jeden Tag funktionieren
auch. Oder? Ja, ob ja. Selbst an einem freien Tag, an einem Regenerationstag, hast du ja einen Plan regenerieren. Und dann ist das das Ziel, oder? Du bist einfach gewohnt, dass du irgendwelche Ziele arbeitest. Und ich habe während der Karriere, habe ich nie über einen Plan B nachgedacht. Für mich hat es immer nur Plan A, das Skifahren gegeben. Und weil ich immer gesagt habe, wenn ich mal aufhöre, dann mache ich mir mal Gedanken drüber, wo es dann hingehen kann, was mich dann auch interessiert. Und da bin ich am Anfang erst einmal, wie gesagt, vor dem Nix da gestanden. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich zum Glück so coole Partner habe, die dann auf mich zugegangen sind und gesagt haben, du, wir wollen auch jetzt in Zukunft mit dir weiterarbeiten, wo ich auch sehr dankbar drüber bin, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ja, im Sommer über bin ich dann viel Radl gefahren, habe mir dann gleich als Ziel gesetzt, dass ich in Ötztaler Radmarathon mitfahren wollte, was für mich schon eine brutale Challenge war, weil ich nie in irgendeiner Form ein Radlrenner gefahren bin. Und ich habe mir gleich gedacht, ja gut, dann nimmst du halt gleich für mich das Extremste zum Ziel. Habe dann somit wieder ein Ziel gehabt, war dann über den Sommer vom Kopf her ein bisschen aufgerammt. Und das Radlfahren war für mich brutal gut, weil ich einfach die Zeit, die ich da allein auf dem Radl verbracht habe, genutzt habe oder auch gemerkt habe, das brauche ich für den Kopf auch, dass ich die ein oder andere Situation halt auch nochmal
Revue passieren lasse.
Wie habe ich in die ein oder anderen Situation reagiert? Wie bin ich mit der ein oder anderen Situation umgegangen? Hat ich es besser machen können oder war es eh okay? Und jetzt nach dem Ötztaler war wieder so ein bisschen so ein Loch da, weil ich halt das Ziel so jetzt nicht mehr gehabt habe. Und jetzt war ich wieder so ein bisschen auf der Suche eben, beziehungsweise glaub, dass ich wieder so was gefunden habe, was mich in Zukunft interessieren kann.
Thema Kitzbühel, mal, dass du gewonnen hast, über das ist viel gesprochen worden. Wie dieser Tag war, ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft positiv durchgekaut worden. Was mich jetzt nur interessiert, was waren damals die prominentesten Menschen, die dir gratuliert haben? Du bist ja in Deutschland, ich will jetzt nicht sagen wie Phönix aus der Asche, weil du vorher schon gute Resultate gehabt hast, aber natürlich, dieses Kitzbühel hat dir einen neuen Ruhm gebracht.
Ja.
Wie war das damals? Wer hat da alle gratuliert? Wer hat angerufen?
Also sagen wir mal so, was mich am meisten gefreut hat und bis jetzt am meisten gefreut hat, waren einmal der Sebastian Vettel, den ich gleich am selben Tag, am Abend im VIP-Zelt kennengelernt habe, mit dem ich auch nach wie vor ein bisschen Kontakt habe, weil ich einfach Fan von ihm war oder nach wie vor bin. Weil er einfach so ein authentischer Kerl ist und immer gesagt hat, was er sich gedacht hat, und halt einfach seine eigene Meinung vertreten hat. Und dann, was, ja, ich meine, die meisten Leute habe ich in dem VIP-Zelt halt kennengelernt, wobei ich da immer vorsichtig bin mit Kennenlernen. Ich habe einer halt die Hand geschüttelt, mehrere muss man schon ehrlich sein, war es auch nicht. Aber trotzdem ist das schon, macht es einen schon stolz. Ich habe beispielsweise da damals an Niki Lauda die Hand geben dürfen, Arnold Schwarzenegger. Das sind so für mich so die mit die größten aus dem Motorsport, und Bernie Ecclestone.
Für dich als Formel 1-Fan,
sehr was Großes. Für mich als Formel 1-Fan natürlich cool. Und was mich natürlich dann schon jetzt rückblickend schon stolz macht und auch gefreut ist, ich war dann im kommenden Sommer dann in Spielberg bei der Formel 1 und war dann und sagen wir mal so, und bin halt da über Umwege im Niki Lauda wieder begegnet und er ist gleich auf mich zugegangen und hat mich halt gleich erkannt und hat halt gewusst, wer ich bin, und das hat mich schon sehr geehrt, weil er schon mit einer von den größten Sportpersönlichkeiten überhaupt, finde ich, war oder ist nach wie vor.
Ich habe zwei so besondere Begegnungen mit dir in deiner Karriere. Die erste, ich glaube, das war damals dein erstes Weltcuprennen, da bin ich mir nicht mehr sicher, in Saalbach.
Mhm. Das war das erste, ja.
Ja, und da habe ich dich dann interviewt. Ja. Ich habe mir gedacht,
weil es mich so zerlegt hat.
Ja, gell? Das voll zerlegt, gell? Und habe dich dann interviewt und du hast aber so gestrahlt. Ja. Und eben dann natürlich dieses Kitzbühel, wo der Didi und ich moderiert haben. Und ja. Du bist ins Ziel rein, ich bin ausgeflippt und habe dann sofort damals deinen Manager, Hans-Jörg, angerufen. Ja. Der eher eine wichtige Rolle spielt, Hans-Jörg Bosch, Söldner.
Ja,
aber über das können wir dann auch noch ganz kurz plaudern. Bleiben wir noch nicht unbedingt beim Kitzbühel, aber beim schönsten Moment, vielleicht aber nicht sportlich, sondern sonst, was du in deiner Karriere erlebt hast, in dieser Karrierezeit. Mhm. Und vielleicht auch bei dem Moment, wo du sagst, okay, der hat mich schon auch geprägt, was jetzt vielleicht gar nicht unbedingt eine Verletzung sein muss, sondern was möglicherweise was mitbekommen hast von anderen Sportlern, wie sie mit Situationen umgegangen sind. Gibt es da vielleicht zwei einen positiven und vielleicht einen weniger positiven Moment?
Also für mich, sagen wir mal so, ich glaube, für meine Karriere mit einer von den wichtigsten Momente war, war fast bei der WM in St. Moritz 2017, weil da bin ich bei der Kombiabfahrt, oder war ich nach der Kombiabfahrt Dritter. Und das war für mich eigentlich, ich meine, wir haben vorher schon immer mit den großen Nationen mittrainiert und die war bei den Trainings dann auch schon schnell und so, aber ich habe sie halt im Rennen noch nie so untersetzt, gell. Und das war halt das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, erstens habe ich es an Tag X einfach abgerufen, mein Maximum. Und das hat mir einfach einen brutalen Motivationsschub gegeben, weil ich einfach danach dann gewusst habe, okay, wenn du deine Leistung abrufst, dann kannst du da wirklich ganz vorne mitfahren. Und dann ist es im Jahr drauf gleich in Beaver Creek mit dem ersten Podium hat es nachher geklappt. Und das war für mich in der Hinsicht nochmal brutal wichtig, weil ich gemerkt habe, okay, es waren sogar noch Fehler dabei. Also ich hätte eigentlich noch schneller sein können im Nachhinein beim Analysieren. Und das war dann einfach für mich so wirklich der Knotenlöser, die zwei Renner. Und ja, ich meine, die Erfolge, die danach gekommen sind, jeder Erfolg war auf seine eigene Weise schön. Und jeder Erfolg, da gibt's halt irgendwo eine Geschichte dazu. Und es ist komischerweise nie irgendwo was rund gelaufen, also vorher. Es waren immer irgendwelche Sachen, wo es nicht passt haben. Und ja, ich meine, für mich, jetzt muss ich überlegen, was war, also ja, mit dem Moment, wo ich am meisten davon gelernt habe, das war eigentlich dann auch im Beaver Creek, aber nicht das Podium, sondern nach dem Rennen, wo man dann die Rennanzüge und alles gemessen hat. Da bin ich mit dem Bert und mit dem Axel, was auch
Bert Voigt und Axel Lundzwinder.
Genau, was auch für mich zwei große Vorbilder waren, wo ich ja schon probiert habe, mir viel von denen abzuschauen. Bin ich mit denen im Zelt geguckt und dann haben sie sich halt so einen Rennanzug und so ausgezogen und dann haben sie im Prinzip beide halt die Knie und alles voll mit Verband und so richtig mit Druckverband halt gehabt, wo ich so gesagt habe, um Gottes Willen, was habt ihr nächstes da? Und sie so, ja, das wird dir hoffentlich nicht blühen, aber ja, das so schaut das halt aus, wenn man halt seinen Körper irgendwo aufarbeitet. Und das war für mich schon so irgendwo, habe ich mir gedacht, wow, das ist bewundernswert, wenn du eigentlich mit körperlich so eingeschränkt bist, aber trotzdem halt nach wie vor in der Lage bist, deine Leistung abzurufen. Und das hat mir dann auch eben nach der ersten Verletzung halt dann Mut gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, andere sind auch von wesentlich schwere Verletzungen vielleicht sogar zurückgekommen und waren auch wieder erfolgreich. Und das hat mir dann auch Mut gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich schaffe das auch.
Durch ein anderes Tal zu gehen. Familie. Das ist natürlich ein Thema, mit dem du immer wieder konfrontiert wirst.
Ja,
du, September 2005, da hat dein Leben und vor allem auch das Leben von der Familie absolute Trendwendung bekommen. Der Papa ist in Sölden tödlich verunglückt. Und trotzdem, glaube ich, traue ich mir zu sagen, und nicht nur, weil Sölden dein Partner seit vielen Jahren ist, ist Sölden ein schöner Ort für dich, ein besonderer
Absolut.
Ort für dich.
Absolut. Ich meine, natürlich war das damals der schlimmste Tag auch bis jetzt in meinem Leben, weil ich glaube, wenn man Papa verliert, auf die Art und Weise, durch einen Unfall, das macht was mit einem, das macht was mit der ganzen Familie, wo man, so ehrlich kann ich auch sein, das ist auch nach wie vor, haben wir das nicht alles verarbeitet. Ist auch mit der Grund, warum ich mittlerweile Botschafter bin für Nicolaides Young Wings Stiftung, weil die machen im Prinzip genau das, Trauerbegleitung für Kinder, die einen Elternteil verloren haben und auch junge Erwachsene, deren Partner verloren haben. Also jeder, der falls einmal in so einer Situation ist, also da kriegt man Hilfe. Das einmal kurz zu dem. Und ich meine, Sölden ist in der Hinsicht für mich trotzdem positiv, weil ja, der Unfall ist in Sölden passiert, aber auch weil wir halt vorher immer in Sölden waren beim Skifahren. Also wir sind in die Herbstferien, sind wir immer nach Sölden gefahren zum Skifahren, zum Trainieren auch. Wir sind auch mit dem Wohnwagen sind wir in Sölden in die Herbstferien gewesen auf dem Campingplatz und haben da campt und halt sind halt dann in der frühen Gletscher auf zum Skifahren. Das war so eine brutal schöne Zeit, an die ich da auch positiv eben zurückdenke und worüber ich mich freue. Und ich meine, jetzt im Nachhinein, ich denke da eher an die schönen Sachen, an die positiven Sachen zurück. Natürlich ist da leider passiert, aber es war halt Schicksal, oder? Und jetzt halt mittlerweile ist es so, wenn ich nach Sölden komme, das ist für mich fast schon wie ein zweites daheim. Ich mache auch brutal gern Urlaub da mit der Frau. Und so ehrlich bin ich schon, geschenkt kriegen wir das nicht. Aber mir gefällt es einfach brutal da. Und das ist einfach mittlerweile, wir fahren auch immer ins gleiche Hotel, ins Zentral mit der Geli und mit dem Jack und mit den ganzen Chefs von den ganzen Sachen, wenn man sie mit denen trifft. Das ist einfach so eine freundschaftliche Basis, weil wenn dann irgendwelche Verhandlungen angestanden sind über Vertragsverlängerung oder weitere Zusammenarbeit, dann ist meistens so gewesen, dass wir stundenlang über Gott und die Welt und was halt bei jedem so privat abläuft, geredet haben und dann war es innerhalb von, haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir über das Wesentliche reden. Ja, in 5 Minuten war das einmal erledigt. Also es war immer brutal fair und einfach eine schöne Zeit. Und auch so, wenn ich halt auch jetzt dann nach der Karriere nach Sölden komme, dann ist es einfach schön, wenn ich da hinkommen darf und wenn man dann ja, auch in die normalen Geschäfte reingeht und dann kennt man die Verkäufer. Also es ist einfach wie ein Heimkommen für mich.
Ich habe irgendwie aus dieser deiner Situation mitgenommen, dass diese handelnden Personen, wie zum Beispiel der Oberboss, der Jack Falkner, ja, oder der Hans-Jörg Bosch, logischerweise hart sein müssen im Berufsleben.
Klar.
Aber sie haben schon gezeigt und zeigen das eigentlich immer noch, weil ihr, glaube ich, seid ja wirklich sehr, sehr eng, vor allem du mit der Familie vom Hans-Jörg Bosch, ja, dass einfach da ein sehr großes Herz auch zu Hause ist.
Ja, also ich meine, wo die ganze Zusammenarbeit danach dann gestartet ist, das war ja, ich habe ja da eine anonyme Anfrage gestellt, weil ich wollte nicht irgendwelche Almosen haben, sondern mir war schon wichtig, dass die das rein aus werbetechnischer Sicht halt einfach entscheiden, ist das was für sie oder nicht. Und erst im Nachhinein, haben sie dann gefragt, dass es eigentlich um mich geht, nach der Entscheidung zugunsten von mir. Und ich meine, mit dem Hansjörg, der hat sich auch damals, der ist für mich mittlerweile wie ein väterlicher Freund. Und wenn irgendwelche, ja, würde ich schon sagen, also wenn wichtige Entscheidungen anstehen oder irgendwas, dann haben wir sowieso immer Kontakt. Er hat mich gemanagt, er berät mich nach wie vor und er hat das auch auf Freundschaftsbasis gemacht. Der hat da nie was dafür wollen, wo ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt habe, weil wir gedacht haben, der haut sich so ein und tut alles für mich, aber will eigentlich nichts dafür haben. Und er hat einfach gesagt, nein, für mich fast schon sohnmäßig, oder? Und einfach die Verbindung, die wir haben, die ist, würde ich schon sagen, sehr, sehr, sehr speziell, aber sehr, sehr enge Beziehung und das freut mich einfach brutal. Und immer, er hat jetzt auch die letzten Jahre, hat er es auch nicht gut gehabt, gesundheitlich, was ich erst jetzt im Nachhinein realisiert habe, dass mir das schon auch mitgenommen hat. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich solche Leute kennenlernen habe dürfen und auch während meiner Karriere und auch jetzt an meiner Seite habe.
Hansjörg Bosch, zur Erklärung vielleicht für die Zuhörer, war der Prokurist der Bergbahn in Sölden. Ich habe heute noch ganz kurz mit ihm telefoniert und er hat ein Wort erwähnt, was ich da noch erwähnen möchte. Der Thomas Dresen ist für mich und für meine ganze Familie ein Herzensmensch, hat er gesagt. Ganz kurz nochmal zum Ötztaler. Du bist ihn heuer gefahren. Und du hast irgendwo, das habe ich irgendwo aufgegriffen, gesagt, da musstest du nochmal ganz eng an Papa denken. Mm. Was war das für ein Moment und wo war der?
Das war, wenn man Stimmelsjochen von der italienischen Seiten aufgefahrt, kommt er dann zum Schluss zum Glück, wenn man oben ankommt, kommt da so ein Tunnel, wo man durchfährt. Und wo ich aus dem Tunnel rausgefahren bin, da habe ich ja eben an meinen Papa denken müssen, weil der hat auf seinem Rennradl hat der einen Timmelsjoch-Pass-Aufkleber drauf gehabt. Und ich habe irgendwo da so an ihm denken müssen, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt bin ich das Timmelsjoch auch gefahren und habe auch irgendwo so mir gedacht, ja, für ihn auch ein bisschen. Und weil ich mir halt schon gedacht habe, das war, als wir, wenn er die ganze Zeit mit dabei gewesen war während der Fahrt, wo ich mir gedacht habe, ja, es war halt schön, oder jetzt sind wir zumindest beide mal das Timmelsjoch gefahren, leider nicht miteinander. Und ich glaube, das war schon ist schon ehrwürdig gewesen, dass ich das gemacht habe, ja. Da sind wir schon die Tränen gekommen, okay. Muss ich schon sagen. Habe ich schon mal drüber wischen müssen in der Situation, trotz der Belastung und so. War sehr intensiv, was einmal kurz, ja.
Ötztaler 5500 Höhenmeter, 270 oder mehr sogar Kilometer, eigentlich der Radmarathon schlechthin. Aber wenn man das jetzt so hört, eigentlich trotz Tränen ein schöner Moment oder sehr absolut, schöner Moment.
Absolut, also ich meine, für mich war das, also der Ötztaler, da gehst du ja sämtliche Stadien durch. Von Aufregung in der Früh vorm Start, dann die Stresssituation Richtung Ötzaussee, wenn da so viel Leute gleichzeitig unterwegs sind, wo man brutal aufpassen muss. Es sind ja jeder leider der ein oder andere Sturz passiert da aussehen. Dann skiert dein auf so viel Leute, dass du eigentlich gar nicht entscheiden kannst, voll langsamer, voll schneller, du musst einfach mitschwimmen. Ein Brenner auf mit der Gruppe, wo man dann immer wieder die Autobahn sieht, wo man drüber nachdenkt, zu was für einem Renner oder in Urlaub, wo man da hingefahren ist. Jaufenpass, wo ich auf halber Strecken einmal innerlich so dermaßen geflucht habe, weil ich schon so blau war, wo ich gemeint habe, na, das mache ich nie wieder und ist das zach und was weiß ich. Aber aufgeben ist jetzt auch keine Option, du musst das durchziehen. Ja, dann tümmelst du auch, wenn du dann unten ankommst, da in St. Leon hat, da habe ich mir echt gedacht, ja, ich weiß jetzt halt nicht, wie ich da überhaupt noch aufgekommen soll, auf halber Strecken einen Krampf kriegt, dass ich nicht gewusst habe, wie ich überhaupt wieder aufs Rad aufgekommen soll. Und dann, aber wenn man dann so oben die letzte Kehre abbiegt und weiß, okay, jetzt bin ich gleich beim Tunnel und bin oben, ja, da, was einem da für eine Last abfällt, wenn man da so an sich denkt, so, boah, Also man ist wirklich, also ich war von mir selber überrascht, dass ich das jetzt doch geschafft habe. Ich weiß, dass ich vorher viel Radl gefahren bin, viel trainiert habe. Aber wenn man sowas zum ersten Mal fährt, dann ist das einfach schon sehr überwältigend, das Gefühl. Und da habe ich auch einen Juchitzer ausgelassen, wo ich dann wirklich nach dem Tunnel, wo es dann die Abfahrt losgegangen ist, weil die Freiheit, die hat einfach aussehen müssen. Und dann ja in Sölden durch den Ort durchfahren, wo man auf der anderen Seite eigentlich immer in Gegenrichtung Richtung Gletscher aufgefahren zum oder gefahren ist zum Training, und dann nach der Belastung da dann runterfahrt. Und selbst wenn ich jetzt dann vom Gletscher vom Skifahren runterfahre, dann sieht man ja relativ schön auf die kurze Gegensteigung nach dem Dümmelsjoch auf Richtung Obergurgl hin. Und ja, das ist dann schon cool, wenn man dann überschaut und sie denkt so, ja geil, da bin ich schon positiv aufgefahren oder mit einem positiven Gefühl aufgefahren, dass ich das geschafft habe.
Die letzten Minuten sind eigentlich schon anbrochen. Wir sind eh schon fast bei 45, was immer so ein bisschen unsere Zielsetzung ist. Deshalb lass mich noch ganz kurz auch über dich und deine jetzige Familie sprechen, über die Birgit, über die Tochter Elena. Ich habe die Birgit für mich so in Erinnerung, ich habe sie zweimal so richtig erlebt. Einmal, wie du Kitzbühel gewonnen hast und wo dann dieses Mannschaftsfoto gemacht worden ist, kann ich mich erinnern, wie dann die Trainer gesagt haben, sie ist im Hintergrund gestanden und das habe ich irgendwie so beobachtet und wie dann die Trainer gesagt haben, sie soll nach vor und sie bescheiden für mich nach vorgegangen und dann heuer, wie wir uns eh vor dem Ötztaler getroffen haben und da habe ich mir auch gedacht, es ist schon, und das habe ich eben mit Stefan Kraft auch besprochen, für eine Frau eines Sportlers, der immer in der Öffentlichkeit steht oder wahrscheinlich auch umgekehrt für einen Mann, eine Sportlerin, gar nicht einfach, aber sie ist eine zierliche Frau und trotzdem kommt für mich eine unglaubliche Power rüber, oder? Ja. Sie ist extrem eine starke Persönlichkeit.
Ja, brutal. Also wir haben uns jetzt mittlerweile schon vor über 10 Jahren kennengelernt. Und da war ich ja noch nirgendwo, da war ich nicht einmal Europacup-Mannschaft, Speed. Und sie hat mich einfach immer unterstützt, oder? Und nicht immer mit Worten, aber einfach, dass sie mich einfach das machen hat lassen und nie in Frage gestellt hat. Selbst nach jeder Verletzung hat sie immer zu mir gehalten und hat immer gesagt, nein, mach das, du wirst es schaffen. Und für sie, also es war dann eigentlich für mich, war es letztes Jahr dann nach Wengen, war dann eigentlich für mich dann der Punkt da, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt habe ich ja irgendwo für sie, muss ich jetzt halt aufhören, weil erstens habe ich in Wengen schon gemerkt, dass eigentlich das Knie, das fertig ist, dass es einfach nicht mehr geht. Aber ich bin dann am nächsten Tag daheim, professionell, wie ich immer sein wollte, bin ich dann aufs Ergometer gegangen, weil das der Physio gesagt hat, ich soll jetzt einmal ohne wirklich Widerstand durchbewegen. Und dann ist sie mit der Tochter in den Trainingsraum gekommen daheim, bei uns im Haus, und wollte eigentlich nur eine Viertelstunde ausradeln, mehr nicht. Und dann habe ich aber nach 10 Minuten habe ich solche Schmerzen gehabt, dass ich nicht einmal mehr mit 100 Watt das da treten haben können. Und dann hat sie mir halt auch gesehen, was ich für Schmerzen habe. Und dann hat sie volles Warnen angefangen und die Tochter hat sie dann angeschaut und ist halt nicht so, hat sie gedacht, was ist mit der Mama los? Und da habe ich dann für mich dann irgendwo fast schon entschieden gehabt, so, nein, das kann ich nicht mehr, oder jetzt ist einfach fertig, weil alles hat seine Grenze und sie hat mich immer unterstützt, wo es nur einen Sinn gemacht hat und jetzt ist einfach auch der Zeitpunkt gekommen, wo es einfach wirklich keinen Sinn mehr macht. Und ja, jetzt da so gesagt, also so ehrlich bin ich dann schon, wo sie dann ein paar Stunden später die Kleine dann ins Bett niedergelegt habe, wo ich dann einmal allein bei uns im Wohnzimmer gesessen bin, habe ich mir echt so über das Ganze nachgedacht und habe dann gesagt, nein, das war's jetzt. Und eh am Tag drauf dann, bei der Anreise, habe ich dann auch schon den Schweiger Christian, mit dem ich ein sehr, sehr enges Verhältnis immer gehabt und nach wie vor habe ich dann gleich informiert, unseren Cheftrainer, dass das jetzt war. Und vom ersten Moment an, von der Entscheidung, ich meine natürlich, meine Frau hat es gleich als erster gefragt, das ist klar, aber ich habe vom ersten Moment an bis jetzt nicht einmal die Entscheidung bereut. Im Gegenteil, ich bin jetzt wirklich froh, dass ich das so entschieden habe, weil ich nochmal den schönen Abschluss in Kitzbühel dann haben dürfen. Und mich freut's ja brutal, dass du jetzt mit mir den Podcast machst, weil wie du zuerst schon gesagt hast, du warst bei meinem ersten Weltcuprennen dabei, du warst bei meinem größten Erfolg in Kitzbühel mit dabei und du warst beim letzten Rennen mit dabei. Und das freut mich schon, du bist schon ein besonderer Mensch für mich, weil uns schon auch viel verbindet, oder? Wir haben beide unsere Höhen, unsere Tiefen gehabt. Und das freut mich dann schon, dass wir auch das so jetzt auch da sitzen und über solche Themen dann reden.
Gänsehaut oder beziehungsweise fast ein bisschen Tropfen in meinen Augen. Aber belassen wir es eigentlich bei diesem Schönen, oder? Dass du eben dann in Kitzbühel diesen wirklich schönen Abschied hattest und es haben sich extrem viele Menschen mit dir gefreut und das Gute, und damit sind wir jetzt wirklich beim Letzten, wenn man nicht mehr in Kitzbühel fährt, und auch das habe ich gehört, ist, dass du dich freust, dass du heuer eine Weißwurst essen werden wirst bei der Weißwurstparty. Da habe ich irgendwas gehört auch schon.
Okay, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Also ich habe...
Da hat mir einer geschrieben, hat irgendwie gesagt, er besorgt vielleicht eine Einladung zur Weißwurstparty.
Okay. Ja, also wenn ich eine Einladung kriege, dann freue ich mich da natürlich dann da hinzugehen. Bin schon gespannt, wie das dann live ist, weil ich mal bis jetzt kenne ich es nur aus dem Fernsehen. Und ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich eigentlich solche Sachen, ich nehme es mit, aber wenn dann die ganzen prominenten, wirklich prominenten Leute da um und um rennen, das ist ein bisschen eine andere Szenerie, wo ich mich ehrlich gesagt gar nicht so ganz damit identifizieren kann. Da hocke ich lieber mit ein paar Spätzeln oder Ex-Kollegen beieinander und hab mit denen dann eine schöne Zeit und ratsch über die schönen Sachen und auch Blödsinn, was wir teilweise angestellt haben.
Über Gott und die Welt. Ja, Tom, dann sage ich danke. Sagt der Birgit einen schönen Gruß, der Tochter Elena. In Kürze seid ihr ja zu viert. Dauert nur noch ein paar Tage eigentlich.
Richtig.
Von heute drück sie von uns und vom gesamten Bründel-Team. Und danke für die sehr, sehr authentischen, offenen Worte. Und da war viel, viel Berührendes dabei, sehr, sehr Schönes dabei und ich glaube, man hat gelernt, man kommt am Ende des Tages auch nur mit Professionalität zum Erfolg, weil, wie gesagt, du bist in der Nacht aufgestanden, um zu trainieren, du hast dich durch viele harte Zeiten gebracht und zwar sehr, sehr erfolgreich. Danke dir.
Ich sag danke.